lese Hagai 2, die Verse 10 bis 14. Am 24. Tag des 9. Monats, im 2. Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an den Propheten Hagai folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen, frage doch die Priester über das Gesetz und sprich. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird diese dadurch heilig? Die Priester antworteten und sprachen nein. Da sprach Hagai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Hagai und sprach, ebenso ist doch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr, so ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein. Lass uns beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist Wahrheit. Wir brauchen deine Wahrheit, Herr, um zu wachsen. Bitten, dass du uns durch deine Wahrheit offenbarst, was wachsen lässt, Herr, dass du uns deine Gnade zeigst. Dieses Jahr ist ja das große Reformationsjubiläum. 25 Jahre Reformation. Man wird auf jeden Fall so rechnen. Vor 500 Jahren hat Luther zumindest den Stein ins Rollen gebracht. Durch die 95 Thesen. Und selbst Playmobil hat aufgegriffen und hat eine Luther-Figur rausgebracht. Wie ich gehört habe, ist es die bestverkaufte Figur, die Playmobil auf dem Markt hat im Moment. Die bestverkaufte Einzelfigur. Es hat sich ein Riesenmarkt entwickelt. Man muss auf Amazon gehen. Die meisten neuen Bücher im Bereich Religion oder Biografien sind Luther-Biografien, die wie Pilze aus Boden sprießen. Jeder will die Reformation für sich nutzen. Es ist Marketing geworden. Doch ich glaube, eine Frage wird nie gestellt. Wahrscheinlich die entscheidende Frage wird nie gestellt, nämlich wofür haben die Reformatoren eigentlich gekämpft? Warum waren Luther und die anderen Reformatoren bereit zu kämpfen? Was hat sie motiviert? Warum haben sie es auf sich genommen, aus der Kirche geschmissen zu werden? Warum waren sie bereit, dafür zu sterben? Ich denke, die Antwort ist, es war ein Kampf um die richtige Anbetung Gottes. Es ging um die Anbetung. Sie haben dafür gekämpft, dass die Kirche Jesu Christi Gott richtig anbetet und das zu Recht. Denn Gott selbst in seinem Wort kämpft immer wieder darum, dass er richtig angebetet wird. Gott hat sein Volk erlöst, damit es ihn anbetet. Und genau darum geht es doch hier in Hagai. Warum ist das Volk Israel, die Juden, zurück in das Land gegangen? Der persische Herrscher hat sie zurückgeschickt, damit sie den Tempel bauen. Damit der Tempel wieder aufgebaut wird, der Ort der Anbetung. Während sie den Tempel gebaut haben, während sie Jerusalem aufgebaut haben, haben sie geopfert. Sie hatten Gottesdienste. Sie haben ihre Opfer und ihre Gaben zu den Hohepriestern gebracht. Doch was wir heute sehen ist, es hat Gott nicht gefallen. Es wollte Gott nicht. Der Predigt einen einfachen Titel gegeben, Anbetung. Anbetung als Titel der Predigt, weil Gott angebetet werden will. Aber er will vor allem richtig angebetet werden. Was wir in unserem Abschnitt heute sehen ist, was Gott nicht will, die äußere Form. Er will das Herz. Er will nicht, dass das Volk in der richtigen Form anbetet, auch wenn es nicht unwichtig ist. Er will vor allem, dass das Volk dem Herzen anbetet. Und Gott geht dabei sehr pädagogisch vor. Er stellt nämlich zwei Fragen. Er stellt zwei Fragen an die Priester, diejenigen, die dafür verantwortlich sind, das Volk zu belehren. Und er stellt zwei Fragen, die das eigentliche Problem beschreiben. Das erste, was wir betrachten werden, ist Heiligkeit. Betrachten wir auch die erste Frage. Heiligkeit. Wir finden die erste Frage im Vers 12. Dort heißt es, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird diese dadurch heilig? Die Priester antworteten und sprachen nein. Warum stellt Gott diese Frage? Gott stellt die Frage, weil er sein Volk kannte. Gott wusste, was sein Volk dachte. Er ist es, der die Herzen erforscht, sagt uns Jeremia. Gott weiß, was sein Volk denkt und warum es handelt, wie es handelt. Deshalb stellt er diese Frage. Er schickt Hagai zu den Priestern, damit sie im Gesetz forschen sollen. Es heißt dort, Wort des Herrn ging zu dem Propheten Hagai folgendermaßen, frage doch die Priester über das Gesetz und sprich. Die Priester sollten im Gesetz nachforschen über diese Frage, um die Antwort zu finden. Das Gesetz gibt eine deutliche Antwort. Gott fragt, wenn jemand etwas vom Tempel nimmt, etwas Geheiligtes, und er tut es in sein Gewand, wahrscheinlich geht es hier um Opferfleisch, wird sein Gewand dadurch heilig? Wird das Kleidungsstück heiliger, wenn er heiliges Fleisch in seinen Taschen hat? Wird das Essen, was er dadurch anfasst, heiliger? Wird das Öl oder irgendwas, was er dadurch anfasst, heilig? Und das Gesetz, folgende Antwort, das Gesetz sagt nein. Gesetz der Kleinen. Warum fragt Gott also die Frage? Er kennt doch sein eigenes Gesetz. Gott weiß doch, was sein heiliges Gesetz sagt. Warum fragt Gott? Er fragt, weil sein Volk etwas lehren will. Er will seinem Volk beibringen, dass die Äußerlichkeit, dass wenn man nur äußerlich dabei ist, es keinen Unterschied macht. Es geht nicht darum, mit dem Heiligen in Kontakt zu kommen, damit man selbst heilig ist. Es geht in erster Linie darum, selbst heilig zu sein. Richtig vor Gott zu treten. Die Frage Gottes zielt vor allem auf das Herz des Volkes. Das Volk muss irgendwas gedacht haben, wie wenn wir unsere Opfer bringen, wenn wir die Gottesdienste feiern, dann müssen wir heilig werden. Wenn wir das tun, was Gott in seinem Gesetz sagt, dann muss Gott uns auch mögen. Wenn wir zu den Opfern kommen und alles tun, dann ist es doch das, was Gott von uns fordert. Dann ist doch alles in Ordnung. Ich denke, das ist die Falle, in die jeder irgendwann einmal reintritt. Das ist die Falle, in die jeder Christ sogar in seinem Leben irgendwann reintritt. Vielleicht treten wir sogar öfter in die Falle. Lass uns ehrlich sein. Wie oft haben wir schon gedacht, ach, meine Beziehung mit Gott ist nicht so gut, wie sie mal war, aber immerhin gehe ich sonntags in den Gottesdienst. Ich lese doch täglich meine Bibel, es sollte doch alles in Ordnung sein. Das Leben des Volkes war eine äußere Frömmigkeit, ohne Inhalt. Sie haben gedacht, wenn sie zu den Gottesdiensten gehen, dann wird alles anders geregelt werden. Genau so funktioniert es nicht. So denken wir Menschen, aber so funktioniert auch nur menschliche Religion. Menschliche Religion denkt, wenn wir das Äußere alles tun, dann stimmt der Rest. Wir legen als reformierte Kirche sehr viel Wert auf äußere Formen. Wir legen darauf Wert, dass der Gottesdienst ordentlich strukturiert ist. Wir legen darauf Wert, dass wir darauf achten, welche Lieder wir singen. Wir achten sogar, wenn wir Kirchengebäude darauf bauen, dass sie richtig gebaut werden, dass nichts ablenkt von dem, was wichtig ist. Wir legen viel Wert auf äußere Dinge, weil Gott selbst Wert auf diese äußeren Dinge legt. Gott kritisiert nicht, dass das Volk die Form eingehalten hat. Gott kritisiert, dass das Volk die Form eingehalten hat, ohne das Herz dabei zu haben. Wir legen vor allem Wert auf unsere äußere Form, weil uns die Wahrheit, vor allem eine Wahrheit, nämlich der Inhalt bestimmt die Form. Die Wahrheit, die wir glauben, bestimmt äußerlich tun. Was wir glauben, bestimmt unser Verhalten. Einfaches Beispiel. Wenn du glaubst, dass du nur lebst, um das Beste aus deinem Leben zu machen, um das Leben in vollen Zügen zu genießen, dann ist klar, dass du alles tust, um genau das zu tun. Das Verhalten ist bestimmt von dem, was du glaubst. Alkohol trinken, Drogen nehmen, Party machen, mit jedem rumschlafen. Das wäre das, um das Leben in vollen Zügen zu genießen, wenn ich glaube, dass das mein einziges Ziel ist. Wir glauben, dass unsere Gottesdienste und unser Leben das widerspiegeln sollten, was wir glauben. Das bedeutet, dass wir auf die äußere Form Wert legen. Aber wir dürfen niemals in den Fehler geraten, dass wir denken, die äußere Form allein reicht. Wir dürfen niemals auf die Idee kommen, Form und Inhalt zu ändern, zu trennen. Genau das hat nämlich Israel gemacht. Nach außen hin haben sie alles getan, um gut auszusehen, doch im Herzen haben sie nicht geglaubt. Sie haben gedacht, sie könnten heilig sein, indem sie sich äußerlich heilig verhalten. Genau das kritisiert Gott. Seine Frage, er fragt die Priester, ob das überhaupt möglich ist. Es ist möglich, dass nur weil mir etwas Äußeres, was heilig ist, mich berührt, dass ich dadurch heiliger werde? Die Antwort lautet nein. Du kannst nicht heiliger werden oder frommer, wenn du äußerlich so tust, als wärst du es. Es geht vor allem um den Inhalt. Als in Deutschland Universitäten die liberale bibelkritische Theologie aufkam, ist genau dieser Fehler gemacht worden. Man hat gesagt, es geht nicht darum, ob wir glauben, die Bibel ist wahr, sondern man hat gesagt, es geht darum, dass wir christlich aussehen und dass wir uns christlich fühlen, was auch immer das bedeutet hat. Man hat die äußere Form behalten, man hat den Inhalt verloren. Gott macht deutlich, wenn unser Herz nicht glaubt, wir durch unsere Worte und Taten bekennen, dann fehlt uns alles. Paulus sagt, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Christ kann man nicht nur noch Außenchrist sein. Du musst mit deinem Herzen glauben. Du musst mit deinem Herzen zuerst Christus nachfolgen. Du musst als erstes glauben, dann wird dieser Inhalt dein Leben, dein Gottesdienst. Lass uns zum zweiten Punkt kommen. Im ersten Punkt betrachtet Heiligkeit und dass äußere Heiligkeit nicht ausreicht. Und wir betrachten jetzt den zweiten Punkt und damit auch die zweite Frage, nämlich Unreinheit. Und hier ist eigentlich der große Kritikpunkt Gottes an sein Volk. Achte auf Frage Vers 13, dort sagt Gott, da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Priester antworten und sprachen, es wird unrein. Gott hat deutlich gemacht, dass niemand durch das äußere Befolgen von Dingen heilig wird. Noch niemand heilig, wenn er sich mit heiligen Dingen umgibt. Jetzt dreht er die Frage um. Er fragt, was ist, wenn jemand eine Leiche angefasst hat und dann diese Dinge anfasst, unter anderem vielleicht auch die heiligen Dinge? Die Antwort ist, die Dinge werden unrein. Das Gesetz Gottes macht deutlich, dass jeder, der mit Leichen zu tun hatte, erst einmal für mehrere Tage als unrein gilt. Während der Wüstenwanderung musste er außerhalb des Lagers bleiben. Alles und jeden, der mit dieser Person in Kontakt kam, wurde automatisch auch unrein. Das hat natürlich den Grund, dass Leichen Keime und Bakterien und Krankheiten mit sich rumgetragen haben. Man musste vorsichtig sein, dass man keine Krankheiten ins Lager brachte. Doch ich denke, vor allem hat es den Grund, weil der Tod das ultimative Bild für Sünde ist. Letzte Konsequenz. Gott hatte Adam und Eva deutlich gemacht, sobald sie sündigen, müssen sie sterben. Mit der Sünde kam der Tod. Gott macht deutlich, der Lohn der Sünde ist der Tod. Eine Leiche bringt eines zum Ausdruck, nämlich die Folge der Sünde. Deshalb hat man sich besonders durch den Kontakt mit Leichen verunreinigt. Hierin sehen wir auch die Symbolik, die Gott mit seiner Frage zum Ausdruck bringt. Wir sehen die eigentliche Problematik, die Gott durch seine Frage anspricht. Das Volk ist unrein, das sagt Gott am Ende. Ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr, so ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Das war die Kritik Gottes. Es geht nicht darum, dass das Volk eine Leiche angefasst und dann zum Gottesdienst gegangen ist oder eine Leiche angefasst und dann essen gegangen ist. Es geht darum, dass das Volk sündig war. Das Volk hat gedacht, solange wir zum Opfer gehen und die Gottesdienste besuchen, geht es uns gut. Doch die Wahrheit ist, mit ihren Sünden verunreinigen sie die Opfer und den Gottesdienst. Doch die Warnung für uns. Jesus warnt genau vor solchen Leuten im Volk Gottes. Er hat gesagt, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Die wenigsten Leute heutzutage benutzen auch Sauerteig. Wir benutzen Hefe, ist einfacher. Aber Sauerteig war ein saurer Teig, der vergoren war. Und der hat dazu geführt, dass wenn man den mit Mehl und Wasser vermengt, dass der Teig aufgegangen ist. Und zu Teig wurde. Man hat so Brot gebacken. Und Paulus sagt, der Effekt von Sauerteig ist, man tut ein klein wenig Sauerteig in eine große Menge Mehl und man wartet lang genug und das gesamte Mehl ist sauer. Wenn wir uns mit den Lehren der Pharisäer und Sadduzäer umgeben, dann werden wir sauer. Genau dieses Bild benutzt Jesus, um uns zu warnen vor, nämlich dem äußeren Verhalten der Pharisäer und der fehlenden inneren Herzenshaltung. Äußerlich war alles gut. Die Pharisäer haben sich an alle Gesetze gehalten, sogar an die Gesetze, die nicht im Wort Gottes standen, die sie selbst erfunden haben. Beim Herzen haben sie gesündigt. Sie haben alles getan, um gut dazustehen, doch sie haben weder an Gott noch an Christus geglaubt. Und wir werden im Wort Gottes gewarnt, dass wir nicht so sein sollen. Wir sollen nicht wie die Pharisäer werden. Wir sollen nicht denken, solange ich äußerlich alles richtig tue, ist alles in Ordnung. Gott hat seinem Volk selbst gesagt, dass er keine Opfer will, sondern ein demütiges Herz. Gott will ein demütiges Herz. Wenn wir zum Alltag in Sünde leben und dann am Sonntag in den Gottesdienst kommen, werden wir dadurch nicht rein oder heiliger. Gott sagt seinem Volk, eure Werke und eure Opfer sind unrein. Alles, was wir sonntags tun, also vielleicht sagen, bekennen, singen, hat keinen Wert, unser Herz nicht tun. Nicht unser Herz dahinter steht. Der Glaube muss als erstes kommen, dann kommt das, was wir tun. Gott kritisiert sein Volk hier für einen geheuchelten Gottesdienst, für einen geheuchelten Dienst. Also sich auf das verlassen, was wir tun oder wie wir uns organisieren, hilft uns nicht. Wenn wir uns auf das verlassen, was wir Menschen äußerlich tun, dann bleiben wir innerlich leer. Wenn deine größte Sorge ist, was die anderen denken, dann fragst du dich nicht, was Gott wirklich will. Gott will ein Volk, das ihm dient, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft. Wenn unser Herz gefüllt sind mit Wahrheit und Liebe, dann werden auch unsere äußeren Handlungen Gott Ehre bringen. Wie soll das gehen? Was ist die Lösung? Die Lösung, die wir suchen müssen, wenn Gott doch sein Volk kritisiert, die haben doch versucht, ihm zu dienen. Was ist unsere Lösung? Ich denke, die Lösung Christus. Christus. Und das ist der dritte Punkt am heutigen Abend. Christus. Wir wollen betrachten, wie wir Gott dienen und anbeten können und wie wir ihm dienen und anbeten sollen. Wir können uns alle Kritik anhören. Wir können uns auch schuldig fühlen über die Kritik, die wir gerade gelesen haben. Und vielleicht sind wir sogar zu Recht, fühlen wir uns schuldig. Doch wir brauchen eine Lösung, um dieses Problem zu lösen. Die Antwort ist Christus. Wenn das Problem unsere Sünde und unsere Unreinheit ist, dann brauchen wir eine Lösung dafür. Und die Lösung präsentiert uns Gott selbst in Christus. Er ist für unsere Sünden gestorben. Er ist für unsere Rechtfertigung auferstanden. Wir müssen also unsere Lösung zu diesem Problem als erstes in Christus suchen. Und Gott sagt uns, dass wir Gott um Vergebung bitten sollen, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil Christus ist. Wenn wir glauben, dass Christus für uns gestorben ist, dann können wir in ihm Vergebung empfangen. Das ist die Verheißung, die uns das Wort Gottes gibt. Es ist ein Versprechen. Wenn wir von Herzen glauben, dass Christus für uns gestorben ist. Das Wort Gottes verspricht uns mehr. Paulus sagt uns, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Altes vergangen, hier alles ist neu geworden. Was verspricht uns Paulus hier? Was verspricht uns Gott durch den Apostel Paulus? Er verspricht uns, dass wenn wir zu Christus gehören, dann werden wir verändert. Gott verspricht uns, wenn wir durch den Glauben mit Christus verbunden sind, dann wirkt in uns der Geist Christi. Lass mich anders erklären. Jeder Mensch, der glaubt, der im Herzen weiß, dass Jesus Christus für seine Sünden gestorben ist, für ihn persönlich auferstanden ist, er ist ein Neues geworden. Bedeutet, sein Herz hat sich verändert. Gott hat ihm sein steinernes Herz genommen und hat ihm ein Herz aus Fleisch gegeben. Gott hat ihm ein Herz gegeben, auf das die Gebote geschrieben sind. Bedeutet nicht, dass er nie wieder sündigen wird. Es bedeutet nicht, dass man automatisch aufhört zu heucheln. Es bedeutet, dass Verlangen sich geändert hat. Du willst jetzt Gott dienen. Schaffst du nicht immer, aber es willst du. Und das ist das Wunderbare am Evangelium. Das Evangelium ist keine Botschaft, die sagt, deine Sünden sind dir vergeben und jetzt seh zu, wie du klarkommst. Die Botschaft lautet auch nicht, Christus ist gestorben, alles ist gut. Die Botschaft ist, Christus ist für dich gestorben, damit du ein neuer Mensch wirst. Nicht darum, perfekt zu sein, sondern in das Bild Christi verwandelt zu werden. Das ist Gnade. Nicht so bleiben zu müssen, wie wir sind, sondern verändert zu werden. Christus durch die Kraft seines Geistes verändert uns. Gott verlangt von seinem Volk nicht Perfektion. Das Problem war nicht, dass das Volk gesündigt hat. Das Problem war, dass sie in ihrer Sünde dachten, alles sei in Ordnung. Es passt schon alles. Sie dachten, Gott muss uns mögen, weil wir äußerlich alles tun, was er will. Das stimmt nicht. Gott will ein Volk, das weiß, dass sie Sünder sind. Er will ein Volk, das über seine Sünden trauert. Er will ein Volk, das über die Sünden bestürzt ist, weil es ihm eigentlich dient. Unser Gottesdienste sind für Gott nicht wohlgefällig, weil sie die beste Liturgie haben oder weil sie die besten Lieder haben. Das haben wir alles nicht. Die Gottesdienste gefallen Gott in Demut vor ihm. Wenn wir um Vergebung unserer Sünden bitten und wenn wir bitten, dass er uns hilft, ihm anzubeten. Jesus hat der Frau im Jakobsbrunnen gesagt, Gott in Wahrheit und im Geist angebetet werden. Wahrheit ist Christus selbst. Wir haben gesehen, wir müssen in Christus sein. Wir müssen durch den Glauben mit ihm verbunden sein. Doch Jesus sagt auch, dass wir den Heiligen Geist brauchen, um Gott anzubeten. Wir können nicht an Christus glauben, wenn nicht der Geist den Glauben in uns bewirkt. Doch der Geist muss auch uns das Wort Gottes zeigen. Er muss uns im Wort Gottes zeigen, wie wir zu Gott kommen sollen, was wir sagen sollen, was wir beten sollen, was wir singen sollen. Der Geist Gottes muss unserem Geist, muss unserem Herz zu Gott ziehen. Der Geist muss uns helfen, Gott anzubeten. Paulus sagt selbst, dass wir nicht wissen, was wir beten sollen. Aber der Geist Gottes übersetzt unsere Gebete in ein unaussprechliches Gottversteht. Wir benötigen Christus und den Geist. Eine Sache, die durch die Reformation wiederentdeckt wurde, war eben die wahre Anbetung. Eine Anbetung, die nicht allein auf äußere Riten basiert. Die römisch-katholische Liturgie war eine Liturgie und ist immer noch eine Liturgie, die alle Sinne anspricht. In der man sich komplett verlieren kann. Eine Liturgie, in der man alles andere vergessen kann, in eine andere Sphäre eintreten. Aber es ist auch eine Liturgie, die den Kopf ausschaltet. Eine Liturgie, die die meisten Menschen nicht verstehen, weil sie auf Latein ist. Die Reformatoren haben deutlich gemacht, dass wir Gott nicht anbeten können, wenn wir die Wahrheit über Gott nicht verstehen. Aber die Reformatoren haben auch deutlich gemacht, dass wir Gott nicht anbeten können, wenn unser Herz ihn nicht anbetet. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Wahrheit Gottes, die unsere Anbetung formt. Und wir brauchen ein Verständnis über Gott, das unser Herz informiert, damit wir Gott dienen und ihn lieben. Mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele, unserem ganzen Verstand, unserer ganzen Kraft. Wahrheit suchen. Der Geist Gottes unserem Herzen.